Wie angekündigt, darf ich hier jetzt begrüßen zu einer Podiumsdiskussion. Freue mich sehr über die Runde, die hier sitzt, weil einfach lauter Schulleute, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, da sitzen. Ich fange, glaube ich, in der Vorstellung, ich mache es ganz kurz, aber hier bei der Schwester Beatrix Meierhofer. Schwester Beatrix Meierhofer war Schülerin der Franziskanerinnen Wels, ist, wir sagen, das muss ich jetzt fast in Klammer dazu sagen, aber Oberösterreich ist da jetzt am Tisch schon sehr stark vertreten. Das war jetzt ein kleiner Lokalpatriotismus. Ja, Schwester Beatrix war Schülerin bei den Franziskanerinnen Wels, hat dann Pädagogik, Psychologie, Theologie und Philosophie studiert, war in der Friesgasse in Wien Lehrerin, war dann dort 19 Jahre Direktorin der AHS Friesgasse, ist im eigenen Orden schon viele Jahre auch die Provinzoberin, und die Provinz umfasst inzwischen Italien, Österreich und Tschechien und nicht nur Österreich und Deutschland wie bei vielen anderen Orden, sondern hier ist das eher noch K&K vertreten. Seit 2013 ist die Schwester Beatrix Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs, damit die Stimme der Frauenorden in Österreichs. Viele, denke ich, kennen auch ihre Beiträge in den diversen Zeitungen, und ich freue mich sehr, dass sie hier mit uns diskutiert und dass wir auch hören können aus deinem reichen Erfahrungsschatz. Und uns war es vor allem wichtig, auch die Schwester Beatrix als Präsidentin der Vereinigung Frauenorden hier zu haben, weil wir ja gerade in diesem Bereich, im Frauenordensbereich, den größten Wandel in den Ordensschulen haben. Beatrix, vielen Dank.
Vielen Dank.
Daneben darf ich den Hausherrn von Niederösterreich ganz, ganz herzlich begrüßen, und es freut uns sehr, dass Sie uns die Ehre geben in dieser schwierigen Zeit. Ja, Herr Magister Heurers ist der erste Bildungsdirektor in Österreich, als erster zum Bildungsdirektor ernannt worden. Katholische Schule ist ihm nicht fremd. Magister Heurers ist Abgänger vom Stift Seitenstetten, hat Mathematik, Physik und Geschichte studiert, war dann lange als Pädagoge, als Lehrer tätig an der HTL in Weidhofen an der IPS, hat dann viele politische Ämter wahrgenommen, bis Bürgermeister in St. Peter in der Au. Dann das höchste Amt, wenn ich es richtig gelesen habe, war der zweite Präsident des Niederösterreichischen Landtags, wurde dann 2015 amtsführender Präsident des Niederösterreichischen Landesschulrates, und eben seit Februar 2018 wurde Herr Magister Heurers zum Bildungsdirektor des Landesschulrates Niederösterreich ernannt. Bei den diversen Interviews, die es im Rahmen dieser Ernennung gegeben hat, möchte ich eine Zeile herausgreifen und zitieren. Sie haben damals dann gesagt: Für mich ist eines der obersten Ziele, den Stellenwert von Schule und Bildung, den Stellenwert von Pädagogik zu heben, was ich mit ganz großer Freude gelesen habe. Ich denke, wir werden dazu noch Konkretes heute von Ihnen zu hören bekommen. Neben Ihnen sitzt eine lange, lange Weggefährtin von den Ordensschulen, die Frau Hofrätin Magister Eva Maria Vogel. Die Frau Hofrätin war lange Zeit Direktorin des Ursulinen-Gymnasiums. Sie eint mit mir, dass wir keine Schulerfahrung haben oder als Schüler in einer katholischen Schule, aber sie war dann lange Leiterin eben des Ursulinen-Gymnasiums in Salzburg, ein sehr renommiertes und großes Gymnasium. Warum wir sie auch eingeladen haben, war, sie ist viele, viele Jahre die ADUS-Vorsitzende gewesen, das heißt, all die 15 Jahre, wo sie Direktorin war, war sie auch in der ADUS. Viele Jahre davon war sie Vorsitzende. Vielleicht für den Präsidenten: ADUS ist die Arbeitsgemeinschaft der Direktoren ordenseigener Schulen, wo die Direktoren versuchen, in einer Arbeitsgruppe die Anliegen der Ordensschulen einfach zu vernetzen, sich weiterzuentwickeln. Und neben mir, schon vorgestellt vom Vormittag, der Hofrat Magister Franz Assanger, Direktor des Schulamtes der Diözese Linz, aus meinem Nachbarort, oder ich aus seinem, wie auch man immer das sehen mag, freut mich sehr. Wir haben es auch in der Vorbesprechung schon angesprochen. Direktor Assanger ist in meiner Funktion als Bildungsreferent ein ganz wichtiger Gesprächspartner zur Frage, wie kann es mit Ordensschulen, wie kann es mit katholischen Schulen weitergehen. Wir haben, es gehört zu meinen Freuden, mich immer wieder mit ihm treffen zu dürfen, austauschen zu dürfen, gemeinsam überlegen zu dürfen. Wir haben heute alles, haben die Thematik katholische Schule, Identität und Auftrag in der Gesellschaft. einer meiner Partner im Ministerium, über schon unterschiedliche Ministerien, ehemaliger Sektionschef Moser, sagt zu mir immer: Luftschneider, was wollt's mit Ordensschule? Es gibt keine Ordensleute mehr in der Schule, deswegen gibt es die Ordensschule nicht mehr. Wir hätten ausgemacht, dass jeder von Ihnen mit einem kurzen Einstiegsstatement beginnt. Und ich darf als Gast Sie, Herr Bildungsdirektor, bitten, dass Sie vielleicht damit beginnen. Wie sehen Sie die Identität und die Funktion der Ordensschulen, der katholischen Schule, auch in Ihrem Bundesland, wo es doch ein gerüttelt Maß auch von solchen Schulen gibt?
Ja, geschätzte Damen und Herren, ich bin überrascht, dass ich jetzt da beginnen muss oder darf. Ich bin nämlich da stark in der Minderheit als Niederösterreicher. Aber wir sind sehr oberösterreichfreundlich, also das muss ich schon sagen. Ich bin ja fast ein halber Oberösterreicher, meine Mutter kommt aus Oberösterreich und ich bin ja ganz hart an der oberösterreichischen Grenze zu Hause. Verspüre gar keine Grenze zu Österreich. Na, Spaß beiseite, danke für die Einladung. Ich komme, habe selber eine katholische Privatschule besucht, der Stift Seitenstetten, bin ein echter Humanist, also Latein, Griechisch, und war auch 8 Jahre im bischöflichen Seminar in Seitenstetten. Können Sie manche einen Begriff machen, was das jetzt bedeutet. Und bin jetzt in der Funktion als Bildungsdirektor von Niederösterreich für 1100 Schulen in Niederösterreich verantwortlich, nur um die Relation herzustellen zu Privatschulbereich und öffentlichen Bereich. Wir haben in Niederösterreich 1100 Schulen in Summe und davon sind circa 85, zwischen 80 und 90 haben private Träger. Von diesen 80, 90 Schulen mit privater Trägerschaft wiederum sind circa 50, die katholische Kirche letztendlich als Schulerhalter führt. Die meisten davon sind Ordensschulen und das ist ja heute das Thema. Das heißt, wir reden in etwa in Niederösterreich von 25 Ordensschulen im Pflichtschulbereich und etwa von 25 Ordensschulen im höheren Bereich. Ob man das jetzt als Ordensschule wahrnimmt, die Frage wurde schon aufgeworfen. Die meisten werden nicht mehr als Ordensschule wahrgenommen, sondern einfach als katholische Privatschulen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, bei einem Anteil von ca. 50 katholischen Privatschulen in Niederösterreich von 1100 Schulen ist das jetzt nicht übertrieben viel. Ich denke mir, das ist ein vernünftiges Maß. Das ist jetzt weder zu viel noch zu wenig. Das passt aus meiner Sicht. Es sind in den letzten Jahren auch nicht sonderlich viele dazugekommen. Aber meine Sichtweise, ich habe natürlich alle diese Schulen zu vertreten, vor allem die öffentlichen, überhaupt keine Frage. Aber meine Sichtweise schaut so aus. Wir haben in Niederösterreich und in Österreich generell eine sehr starke Vielfalt im österreichischen Schul- und Bildungssystem. Vielfalt, da meine ich, es gibt viele, viele Möglichkeiten für einen jungen Menschen in der Schulart, sich etwas auszusuchen, je nachdem die Bildung mehr im Vordergrund steht, die Ausbildung, Berufsbildung, Allgemeinbildung. Wir haben eine starke Vielfalt. Ich halte diese Vielfalt für einen unglaublichen Reichtum. Und alles, was diese Vielfalt bereichert, ist letztendlich für mich, so wie ich schon gesagt habe, eine zusätzliche Bereicherung und macht die Vielfalt breiter. Und letztendlich machen auch diese 50 kirchlichen Schulen, die 50 Ordensschulen diese Vielfalt breiter und bunter. Das ist ein Gewinn. Das ist überhaupt keine Frage, weil man damit also noch mehr Vielfalt hat und auch mehr Möglichkeiten der Auswahl hat. Und das ist für Schülerinnen und Schüler und für Eltern zweifellos kein Nachteil. Daher denke ich mir, es ist ein vernünftiges Maß in Niederösterreich. Ich möchte auf diese Privatschulen nicht verzichten. Sie bereichern die Bildungslandschaft. Ein zweiter Aspekt, den ich vielleicht einleitend gleich noch erwähnen möchte. Manches Mal sind wir durchaus auch froh, dass es diesen privaten Träger gibt. Den machen wir uns nichts vor. Irgendjemand muss ja die Schule erhalten. Irgendjemand muss die Schule errichten. Irgendjemand muss die Schule bauen. Und das macht in der Regel die öffentliche Hand, je nachdem, welche Schule es ist, die Gemeinde, das Land, der Bund. Naja, und bei Privatschulen macht es der private Träger. Daher muss man schon zur Kenntnis nehmen, dass in vielen Bereichen der private Träger, der Ordensträger, die Kirche, durch das Erhalten der Schule natürlich auch die öffentliche Hand entlastet. Wir stellen dann das Personal zur Verfügung. Das müssten wir ja sonst auch, wenn die Kinder woanders hingehen. Daher, es ist jetzt aus finanzieller Sicht wenn ich die Öffentlichkeit hernehme und den Staat hernehme, eigentlich nicht so schlecht für uns.
Ne?
Gewinn. Naja, selbstverständlich, weil wir da und dort natürlich Schulen zur Verfügung gestellt bekommen, die jemand anderer zahlt und erhält. Und so gesehen, sage ich mir, ist das durchaus auch in dieser Hinsicht finanziell durchaus nicht schlecht und durchaus auch eine Bereicherung. Und ein dritter Aspekt, wenn ich den anderen ansprechen darf, ich weiß nicht, warum gerade momentan dieses Thema Privatschulen so stark in den Medien auch getragen wird. Ich bin vor kurzem von einer Zeitung gefragt worden, was ist denn der Grund? Was ist denn der Grund, dass die Eltern und die Kinder eben in Privatschulen gehen, in Wien noch viel stärker? Kann man sich natürlich überlegen, der Grund ist klar. Aber was ist der Grund, warum Eltern ihre Kinder eher oder oft in Privatschulen geben, wo die doch was kosten? Und auch das ist relativ einfach erklärt. Wir leben in einer Zeit, Bildungsreform, Bildungsdirektionen, Einrichtungsgesetz, Lehrerbildung neu, Dienstrecht neu, Schulaufsicht neu. Es wird alles neu, es wird alles reformiert und keiner kennt sich aus. Das heißt, wir betreiben letztendlich mit diesen ganzen Reformen, die zuhauf, viel zu viel in den letzten Jahren auf uns hereinprasseln, das führt natürlich zu einer starken Verunsicherung. Was heißt das alles? Die Klarheit fehlt, die Orientierung fehlt. Was ist das Ziel? Wie schaut die Perspektive aus? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das Entscheidende in Schule, Bildung, Pädagogik, ganz allgemein und Erziehung sind doch Begriffe wie Klarheit. Das Geld, was gestern gegolten hat, muss auch heute und morgen gelten. Das ist ja nicht alles austauschbar und beliebig. Erziehung hat etwas mit Klarheit, mit Perspektive, mit Ziel, mit Verlässlichkeit zu tun. Und viele Eltern vermissen ganz einfach durch diese vielen Reformen und diese Reformitis, die da ausgebrochen ist, viele Eltern sind schlicht und ergreifend verunsichert und suchen Sicherheit und Halt. Und wo sucht man Sicherheit und Halt? Viele suchen Sicherheit und Halt ganz einfach in einer Einrichtung, die sagt, ich gebe dir Sicherheit, ich gebe dir Halt, weil ich habe ein klares Profil. Ich habe eine klare Wertestruktur, ich habe eine klare Botschaft, ich habe eine klare Schulordnung und ich nehme nur, wenn ich will. Und das erzeugt natürlich erstens Sicherheit und zweitens so etwas wie, ich bin ein bisschen auserwählt. Ob man das jetzt positiv oder negativ sieht, über das können wir diskutieren. Aber das sind letztendlich so ein bisschen die Gründe, warum ich denke, dass man da und dort in die Privatschule drängt. Und ein letztes, man weicht auch etwas aus. Brauche ich Ihnen nicht sagen, wir brauchen uns nichts vormachen. Es gibt viele Eltern, die sagen, ich weiche aus den vielen nicht deutsch sprechenden Kindern, ich weiche aus den nicht, weiß ich nicht, was da alles passiert. Es ist zum Teil manchmal auch ein Ausweichen, aber auch darüber muss man reden und diskutieren können. Aber das sind letztendlich die Gründe. Und die sind nachvollziehbar, die liegen oft auf der Hand. Aber letztendlich sind aus meiner Sicht die Ordensschulen eine Bereicherung der Bildungslandschaft, die ich nicht missen möchte.
Hören wir natürlich mit großer Freude. Wenn Sie das so ansprechen, darf ich gleich zur Schwester Beatrix weitergeben. Als die oberste Vertreterin der Orden grundsätzlich hier. Bitte, Beatrix.
Ja, jetzt hoffe ich, dass mein Mikrofon gut funktioniert. Der Schleier und das Mikrofon sind nämlich nicht ganz verträglich. Aber sollte ein Problem auftauchen, werden wir wissen, wie wir das lösen. Na, passt schon. Da wären jetzt eine ganze Reihe Anknüpfungspunkte und ich würde am liebsten natürlich sofort in die Finanzdiskussion einsteigen. Aber ich verbiete mir das jetzt zunächst. Ich komme dann gerne auf gewisse Aspekte dieses Themas zurück. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, wenn ich am Tisch sitze mit Personen aus der Schulverwaltung, aus oberster Ebene, zum Eingangsstatement zur Charakterisierung unserer Problematik einen Herrn Landesschulinspektor zu zitieren, der in Österreich als ein ganz bekannter Schriftsteller bekannt ist. Schon lang lebt er nicht mehr.
Also.
Ein sehr bekannter Schriftsteller, der einmal Landesschulinspektor in Oberösterreich war. Und dieser Herr Landesschulinspektor wurde jetzt um seine Meinung, um sein, nicht nur Meinung, um sein Gutachten gefragt. und wir sind ganz zufällig drauf gekommen, was er denn sagt zur Einführung der Schulschwestern in Freistadt in Oberösterreich, ein Gutachten abzugeben. 1853. Wir haben ganz zufällig bei einer Handschriftenprobe dieses Gutachten entdeckt, in dem er sich vehement gegen die Einführung von Schulschwestern ausspricht, weil es zum Schaden ist, wenn die Mädchen erzogen werden und damit dem niederen Stand enthoben werden. Mädchenbildung sei gefährlich. Wir sind stolz auf dich.
Wieso schaust du mir zu an?
Weil es ein Landesschulinspektor war. Es ist für uns ein ganz großes Kompliment, weil es uns zeigt, auch die Diskrepanz zwischen Auftrag des Ordens und Erwartungen an eine katholische Schule. Ich würde das jetzt gern zuspitzen, ich weiß, es ist zugespitzt. Aber wenn wir über die Zukunft von Ordensschulen reden, dann war die Situation bei der Einführung der Schulschwestern in Österreich, und das gilt ja für viele von uns und ihre Gemeinschaften und ihre Ordensschulen, ich spitze es wirklich zu, das waren lauter Schwestern, katholische, für lauter katholische Mädchen zur Erziehung von katholischen Frauen und Müttern zum Wohle der Gesellschaft. Jetzt könnte man sagen, genau so, also uns Ordensfrauen gibt es nur mehr in homöopathischer Dosis in der Gesellschaft. Katholische Mädchen, du hast Vormittag die Statistik zitiert. Ich meine, ich komme natürlich aus Wien 5 Haus. Okay? Und bei uns schaut die Geschichte natürlich sehr viel anders aus. Sehr viel spannender. Die Frage ist einfach für uns in den Ordensschulen, wo werden denn in Zukunft überhaupt die Katholiken sein? In Wien sind wir schon in einem deutlich anderen Umfeld. Und wo werden denn auch, wie wird denn die Gesellschaft ausschauen, in die diese jungen Leute hineingehen? In Wien 5 Haus kommen die Bewohnerinnen und Bewohner aus 36 verschiedenen Ländern mit den entsprechenden Muttersprachen. Für welche Gesellschaft? Nein, ich sage es umgekehrt. Was brauchen die jungen Leute in unserer Gesellschaft für ihre Zukunft und was kann der Beitrag von Ordenschristen in dieser Situation sein? Was ist unsere Herausforderung in einer Zeit, in der es im Großen und Ganzen die Ordenschristen nicht mehr gibt? Jetzt könnte man sagen, ja, Ende der Durchsage. Und dann muss ich sagen, das ist natürlich spannend, weil auch die Ordensleute haben eine Geschichte und über 1000 Jahre konnte sich überhaupt niemand vorstellen, dass es so Ordensfrauen gibt, die apostolisch, mehr als 1000 Jahre, die apostolisch tätig sind und die sich engagieren. Und da sind ganz neue Dinge entstanden. Und was weiß ich, was jetzt gerade an ganz neuen Dingen entsteht, eines kann man aus der Geschichte sicherlich sagen, die Gründerinnen und Gründer waren weithin zunächst keine Ordensleute. Unsere Gründerinnen, die meisten, waren keine Ordensleute. Das waren Frauen vor allem, denn die Frauengemeinschaften sind ja weit in der Überzahl. Die Frauengemeinschaften, aber auch Männergemeinschaften, apostolisch Tätige, da war am Anfang ein Mensch, der betroffen war von einer ganz konkreten Not und der ein ganz überzeugter Christ war. Und sein persönliches christliches Leben und das Wahrnehmen von Not hat eine Reaktion erzeugt, die so überraschend und auch anziehend war, dass andere Leute gesagt haben, das tue ich auch. Und so sind der Reihe nach die Ordensgemeinschaften entstanden. Spannend ist, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht brauchen wir lauter Neugründungen.
Ja, damit spielst du mir den Ball für dich, Eva, zu. Direktor Vogel kommt aus einer Schule, wo sie mitbegleitet hat, einen Wandelprozess von der Ordensschule hin zu einem Verein, zu einem Schulverein. Musstest viel oder durftest viel mitgestalten. Insofern denke ich, wäre es gut, wenn ich dich um dein Statement bitten darf.
Ja, also ich bin keine Oberösterreicherin, keine Niederösterreicherin, sondern eine waschechte Salzburgerin. Vertrete damit natürlich auch den Westen. Viel weiter als bis nach Salzburg irgendwie reicht es nie mit den Ordensschulen. Das heilige Land Tirol haben wir nicht ganz erreicht, aber es sind Vertreter aus Tirol da, die habe ich heute schon getroffen. Und ich freue mich, dass ich heute da sein darf, wobei ich dem Rudi gesagt habe, wie er mich eingeladen hat, dieses Thema Identität von Ordensschulen ist ein so großes Thema, dass ich eigentlich nicht genau weiß, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören. Und ich habe mir dann gedacht, es hat sehr stark mit meiner persönlichen Geschichte zu tun und deswegen möchte ich auch mein kurzes Eingangsstatement daran aufhängen, an meiner persönlichen Geschichte, wie bin ich in einer Ordensschule gelandet. Ich komme zwar aus einem katholischen Elternhaus, das auch immer kirchlich engagiert war. Ich habe alle katholischen Jugendorganisationen passiv und aktiv durchlaufen. Ich habe auch im Studium immer die Kontakte zur katholischen Hochschulgemeinde geführt und so weiter. Aber ich habe selber keine katholische Bildungseinrichtung frequentiert. Im Kindergarten war ich überhaupt nicht. Das gab es damals noch nicht wirklich. Es war noch nicht so institutionalisiert. Und ansonsten bin ich in öffentliche Schulen gegangen. Allerdings muss ich gestehen, ich habe den Kontakt zu katholischer Schule immer insofern gehabt, als mein Vater 25 Jahre lang Lehrer am Erzbischöflichen Gymnasium Borromeum war. Da sind wir wieder ein bisschen im Anschluss an den heutigen Vormittag mit dem Hintergrund Petrinum. Ich habe den Hintergrund Borromeum als Bildungsstätte für Priester sehr intensiv erlebt in meiner Jugend, weil mein Vater dort sehr engagiert Lehrer war, bevor er dann direkt einer öffentlichen Schule geworden ist. Am Ende meines Studiums, ich habe Französisch und Englisch studiert in Salzburg und in Paris, und am Ende meines Studiums ging es darum, eine Stelle zu finden. Ich wollte gerne in der Stadt Salzburg oder im Nahbereich der Stadt bleiben und habe mich am Ursulinen-Gymnasium beworben, habe am Anfang nur Vertretungsstunden gehabt. Und innerhalb kürzester Zeit, im Lauf meines ersten Jahres, ich war noch gar nicht voll geprüft, hat eine Ordensschwester, die Schwester Isabella, sich den Oberschenkelhals gebrochen und ist nicht mehr zurückgekommen in den Unterricht. Und ich bin plötzlich mit 25 Wochenstunden dagestanden als wirklich sehr junge Lehrerin im Jahr 1974. Da waren viele von Ihnen, die da sitzen, noch weit davon geboren zu sein. Und stand also plötzlich in dieser Situation. Ich habe damals einen Laien als Direktor an der Ursulinenschule erlebt, was für die damaligen Verhältnisse noch ein ziemliches Novum war. Das war der Hofrat Furch. Ich muss sagen, er war ursulinischer als alle Ursulinenschwestern zusammen. Ich habe immer gesagt, also er war der absolute Oberursuline und hat die Spiritualität der Ursulinen ausgestrahlt, obwohl er ein Mann und ein Laie war. Dennoch bin ich in diese Ordensschule irgendwie hineingestolpert. Insofern, als natürlich durch die Präsenz, die Anwesenheit der Schwestern, sowohl noch im Lehrerkollegium als auch sonst einfach im Haus, zwar die Spiritualität durch ihre Präsenz fühlbar und merkbar war. Es hat auch natürlich institutionalisierte liturgische Feiern gegeben. Aber es ist nicht wirklich im Zuge zum Beispiel meiner Anstellung in irgendeiner Form das Gespräch auf den Inhalt der Spiritualität des Ursulinenordens zur Sprache gekommen. Gar nicht. Ich habe vor kurzem auch wieder mit Kolleginnen und Kollegen geredet, die in etwa zum gleichen Zeitpunkt bei den Ursulinen eingestiegen sind. Und alle haben wir gesagt, ja, wir sind halt so hineingewachsen. Es war vieles fühlbar durch die Präsenz der tatsächlichen Ordensschwestern, aber es war unausgesprochen, sage ich einmal. Und wir sind hineingewachsen. Aber ein bisschen habe ich das auch im Nachhinein oder vielleicht sogar ziemlich stark als Defizit erlebt, dass es wenig reflektiert und nicht explizit ausgesprochen war. Einmal ist mir das besonders zum Bewusstsein gekommen und es hat mir zu denken gegeben. Es war eine Situation mit dem Hofrat Furch als Direktor. Ich hatte ein Angebot einer öffentlichen Schule bekommen für eine volle Lehrverpflichtung in meinem zweiten Unterrichtsjahr. Bin bei Hofrat Furch erschienen, habe gesagt, das Bundesgymnasium 3 möchte mich gerne anstellen mit einer vollen Lehrverpflichtung. Herr Hofrat Furch hat mich ganz entsetzt und groß angeschaut und hat gesagt zu mir, aber Frau Kollegin, mit Ihrer Einstellung werden Sie doch nicht an eine öffentliche Schule gehen. Da ist mir bewusst geworden, dass da offensichtlich von mir etwas erwartet, ganz selbstverständlich erwartet wurde, vielleicht mir zugemutet wurde, dessen ich mir gar nicht so wirklich bewusst war. Ich habe dann am nächsten Tag eine volle Lehrverpflichtung fürs kommende Schuljahr in St. Ursula zugesprochen bekommen und bin dort auch geblieben. Aber wie gesagt, viele Kolleginnen und Kollegen von damals oder auch noch später, wenn man sie nach den Gründen fragt, warum sie gerade diese Schule angestrebt haben, sagen, ja, es ist uns bekannt gewesen als gute Schule, das Klima dort ist gut. Die Schülerinnen, es waren ja bis vor 4 Jahren nur Mädchen, also insofern waren wir eine dieser gefährlichen Anstalten über viele Jahre, wo 600 Frauen am selben Fleck jeden Tag zusammengekommen sind. Also wirklich, es hat schon besondere Power. Die sind in diese Schulen gegangen, weil sie dort eine gute Atmosphäre erwartet hat, weil die Schule einen guten Ruf hatte, weil sie wussten, die Schülerinnen kamen aus guten, sogenannten guten Familien, um nicht zu sagen ein bisschen elitär und dergleichen. Und alles andere ist dann so dazugekommen. Und das hat mich dann auch immer wieder erinnert an die Situationen, die ich bei Aufnahmegesprächen mit Schülerinnen und deren Eltern erlebt habe. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, bei jedem Aufnahmegespräch, das ich immer persönlich so ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten mit jeder einzelnen Schülerin und einem Erziehungsberechtigten geführt habe, das Thema anzuschneiden. Wissen Sie, dass Sie Ihr Kind jetzt in einen Teil der Institution Katholische Kirche geben? Wir sind eine Ordensschule, Träger sind die Schwestern der Ursulinen. Ist Ihnen das klar? Wollen Sie das? Sind Sie auch bereit, das von zu Hause aus zu unterstützen? Und ich habe wieder, und da habe ich mich sehr in dem wiedergefunden, was du heute Vormittag schon gesagt hast, ich habe die verschiedensten Antworten drauf gekriegt. Und unter anderem auch die, ja, wir wissen das und das bisschen katholisch, das schaut nicht. Also es war so ähnlich wie das, was du heute berichtet hast. Aber ich habe auch andere Antworten bekommen und das hat mir sehr zu denken gegeben. Es hat Eltern gegeben, die mir gesagt haben, ja, wissen Sie, es ist uns klar, das ist eine katholische Schule. Wir sind nicht mehr in der Lage, selber den Glauben und das Katholische an unsere Kinder weiterzugeben, weil wir es selber nicht mehr haben und wir bitten sie, das für uns zu tun. Und das waren Situationen, wo ich mir gedacht habe, jetzt, da kommt wirklich der Auftrag auf uns zu. Ich habe das dann auch meinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder erzählt, diese Situationen aus den Aufnahmegesprächen. Ähnlich war es bei der Aufnahme von Lehrerinnen und Lehrern. Ich habe in meiner ganzen Zeit als Direktorin nie das Problem gehabt, dass der Landesschulrat mir etwa einen Lehrer oder eine Lehrerin unbedingt aufs Auge drücken wollte, die ich nicht wollte. Es hat immer ein sehr, sehr gutes Einvernehmen gegeben zwischen den katholischen Schulen überhaupt und dem Landesschulrat für Salzburg. Das war eigentlich überhaupt nie ein Problem. Und ich habe mit jedem Lehrer, genauso wie bei den Aufnahmegesprächen für die Schülerinnen, immer sehr eindringlich festgestellt, ob sie wissen, was sie tun, wenn sie zu uns an die Schule kommen. Und es hat eine einzige Situation gegeben, wo ein Kollege gesagt hat, ah ja, wenn das so ist, das ist doch nichts für mich. Und ist wieder gegangen. Aber es ist ein einziges Mal passiert in knapp 15 Jahren. Dennoch habe ich das einfach als wichtig erachtet, diese Identität unserer Schule nach innen und nach außen wirklich klar zu machen. Und ich glaube, das passiert einfach zu wenig. Nach innen und nach außen klar machen hat auch geheißen, nach innen und nach außen klar machen im Kontext zum Beispiel meiner Kolleginnen und Kollegen, Direktoren aus den AHS. Wir haben da in Salzburg immer ein sehr gutes Einvernehmen miteinander gehabt, sehr viel Respekt voreinander. Ich war lange Zeit die Vorsitzende der AG AHS-Direktoren in Salzburg, was auch das erste Mal war, dass das jemand war aus einer katholischen Schule. Es war nicht selbstverständlich und es hat da immer große Wertschätzung und großen Respekt voreinander gegeben. Was die Entwicklung der Schule betrifft, von einer wirklich vom Orden getragenen Ordensschule und den Übergang zu einem Schulverein, so muss ich sagen, dass die Ursulinen im Jahr 1998 doch bemerkt haben, dass es notwendig wird, dass sie dafür sorgen, dass ihre Schulen eine sichere Trägerschaft auch für die Zukunft haben. Und sie haben in großer Weisheit, muss ich sagen, damals einen Leitbildprozess eingeleitet, der 2 Jahre lang gedauert hat, der auch begleitet war, professionell. Und wir haben die 3 Schulstandorte zusammengefasst, Wien, Salzburg und Klagenfurt, und es ist daraus der Schulverein St. Ursula in Österreich entstanden. Mit, wie gesagt, gemeinsamen Leitbild. Die Standorte sind zusammengewachsen. Die wesentlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in dem Leitbildprozess wirklich aktiv beteiligt und haben intensiv daran gearbeitet. Es waren auch die betriebswirtschaftlichen Leiter der Standorte mit eingebunden, sodass einfach aus einem früher eher distanzierten oder manchmal sogar kontroversiellen Verhältnis ein gutes Miteinander geworden ist. Natürlich war es nicht leicht, am jeweiligen Standort dann all diese Neuerungen umzusetzen beziehungsweise zu erreichen, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch wirklich internalisieren. Denn das Umsetzen kann ja nur passieren, wenn es wirklich verdaut ist. Ich habe im Zuge der Vorbereitung einen alten Artikel in einer Beilage der Furche aus dem Jahr 2006 über die Ordensschulen wieder in der Hand gehabt. Und da muss ich dich, Schwester Beatrix, zitieren. Du hast damals erzählt, dass ein Direktor einer Ordensschule zu dir gesagt hat, die Orden haben jahrzehntelang um Nachwuchs gebetet. Der ist in Form von Ordensfrauen oder Ordensmännern offensichtlich nicht in genügender Form gekommen, aber vielleicht kommt jetzt der Moment, dass sie draufkommen, dass der Nachwuchs, um den sie gebetet haben, wir Laien sind. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch im Hinblick auf die Identität einer Ordensschule, dass sie sich bewusst ist, dass sie die Laien, die sie hat, befähigen muss, ihnen wirklich Unterstützung geben muss, um sie in die Lage zu versetzen, ihre Werke weiterzutragen. Ja, ich glaube, dabei können wir es einmal im Moment belassen.
Gut, sag mal danke. Darfst du dir, Franz, geben? Du hast schon natürlich einen Vorsprung, weil du am Vormittag das Referat hattest. Aber ich denke, zu deinen sehr guten Ausführungen zur Identität vielleicht doch noch das eine oder andere Konkretisierung von dem, was du uns angeboten hast als möglichen Zugänge, dass wir Identität haben und dass wir diese Frage, die die Beatrix aufgeworfen hat, brauchen wir Neugründungen? Wie schaut das aus? Wie können wir wieder Selbststand gewinnen und sagen, wir sind? Bitte, Franz.
Ich möchte anschließen, wo ich am Vormittag geschlossen habe, bei der Frage nach der Identität, aber doch etwas pragmatischer den Zugang fassen. Im Hinterkopf habe ich heute beim Vortrag mehrere Anknüpfungspunkte aus der Bibel gehabt. Und eine dritte Stelle möchte ich noch zum Hintergrund jetzt anführen, nämlich die Geschichte mit den Talenten. Und wo dieser eine, der nur eines bekommt, dieses Talent vergräbt. Und man könnte ja die Frage stellen, naja, warum wird er so gerügt? Er hat doch drauf geschaut, dass nichts verloren geht. Die Hauptkritik ist die, dass er es nicht weiterentwickelt hat und auch nichts riskiert hat mit diesem Talent. Selbst wenn es verloren gegangen wäre, glaube ich, dass er nicht gerügt worden wäre, sondern weil er es vergraben hat. Deshalb kommt die Kritik. Die Frage ist für mich, wie können wir dieses Talent und wie können wir die Talente, die wir haben, fördern und entwickeln? Das Erste, da wiederhole ich mich, den Beitrag jedes Einzelnen und sei er noch so klein, schätzen und auf diesen Beitrag aufbauen. Der Blick auf unsere eigenen Ressourcen, auf das, was wir haben, wird vieles zutage fördern, das wir im Alltag möglicherweise nicht wahrnehmen. Die Möglichkeit, bei der Aufnahme von Lehrern und Lehrerinnen eine gewisse Auswahl zu treffen oder treffen zu können, habe ich als Direktor immer als große Aufgabe empfunden. Und über die Jahre hinweg kann man, wenn man da gut aufpasst und auch vorausschauend plant, das ist Voraussetzung, einen Lehrkörper prägen und entwickeln. Und ich glaube schon, dass gerade die Lehreraufnahme, die ja auch jetzt für alle geöffnet werden soll, dass sich die Direktoren die eigenen Leute aussuchen können, dass man über diesen Weg viel gestalten kann. Wir stehen vor Umbrüchen aufgrund der kommenden Pensionierungswelle. Hier wird es auch wesentlich darum gehen, das Know-how der Alten, man entschuldige diesen Ausdruck, dieses Know-how, ihre Lebenserfahrung, auch ihre Glaubenserfahrung, die zu transformieren und fruchtbar zu machen für das Neue. Dazu gehört für mich auch, das war der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, die Kultur des Feierns und des Festes hat in katholischen Schulen einen wichtigen Platz. Ich glaube, dass in diesem Zusammenhang, wie wir mit denen umgehen, die jetzt und in den nächsten Jahren in Pension gehen, etwas auch mit unseren Schulen macht. Dieses Know-how sollen wir pflegen, nützen und ausbauen. Und wir haben auch eine ganz große Ressource, die ich am Vormittag noch nicht angesprochen habe, das sind die Eltern und das sind auch unsere Absolventinnen und Absolventen. Ich erlebe es immer als große Freude mit Schülerinnen und Schülern, die ich selber gehabt habe, jetzt auf einer neuen Ebene auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zusammenzukommen oder auch mit Eltern, die uns ihre Kinder anvertraut haben, weiter im Kontakt zu bleiben. Das sind keine ganz großen Gruppen, aber dort, wo ich im Kontakt bin, ist das eine sehr wertvolle, bereichernde Sache, auf der wir aufbauen. Die Bedeutung der katholischen Schulen oder katholischen Schulen, der Ordensschulen, misst sich nicht nur an der Größe, obwohl sie nicht allzu klein ist. In Oberösterreich besuchen 6,6% der Schülerinnen und Schüler eine katholische Schule. Bei einer Direktorenkonferenz im AHS-Bereich war der letzte Tagesordnungspunkt der Umgang mit dem Lichtlehrerpersonal, und da hat es geheißen, die Direktoren von den katholischen Schulen, die können jetzt schon nach Hause gehen. Dann ist ein knappes Drittel aufgestanden und der Rest hat gesagt, was, so viel seid ihr? Da ist erst bewusst geworden, was wir auch ausmachen und was wir auch unaufdringlich, aber ich glaube, sehr wertvoll ins System einbringen können.